wissen, wer wir sind und wissen, wie ich meine Talente in den Dienst der Mitmenschen, aber auch in den Dienst Krishna stellen kann. Als Vorlage möchte ich eine Aussage von der Bhagavad Gita, 4. Kapitel, Vers 13 nehmen, wo Krishna über diese Dharmas, Varnas spricht. Damit ich nichts Falsches sage, hole ich jetzt die Brille raus. Mir ist eben aufgefallen, ich lebte ja relativ lange im Tempel in der Schweiz und ich hatte immer sehr viel Wertschätzung für das Ziel, dass wir als Devotis reine Gottgeweihte werden wollen. Aber ich habe auch oft das Gefühl gehabt, man darf vor lauter Ziel nicht vergessen, wo ich im Moment stehe. Es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem ist, ich habe nur das Ziel im Kopf. Und das andere Extrem ist, ich habe nur mich im Kopf, wo ich da bin. Ich habe mal von einem Devote in Vrindavan das Beispiel gehört, wenn ich beispielsweise nach Mayapur gehen möchte, also ein heiliger Ort in Indien, dann muss ich die Reise dort beginnen, also in dem Moment Jagannath Tempel Berlin. Ich kann die Reise nicht in Kalkutta beginnen. Also ich muss da beginnen, wo ich mit meinen Stärken und Schwächen bin, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, mit Entschlossenheit, aber auch mit Geduld und realistische Perspektive auf dieses Ziel zugehen und immer beides im Auge behalten, wo ich bin und wo ich hin möchte. Nicht nur eines, wenn ich nur das Ziel im Kopf habe, ist die Gefahr groß, dass ich stolpere, weil ich habe die Gegenwart, die Präsenz übersehen. Aber wenn ich nur auf mich schaue, komme ich nicht zum Ziel. So, es ist wirklich dieser Spagat, diese offene Perspektive für beides. Manchmal ist gut, man vernachlässigt ein bisschen das Hier und Jetzt, weil man kann sich da verstricken und richtet sich auf das Ziel, aber manchmal merke ich, oh, da bin ich zu weit weg von mir, da muss ich wieder den Blick auf das Hier und Jetzt zurückbringen. So diese Balance, dieses Ziel und diese Gegenwart, beides im Auge zu behalten, ist die Herausforderung. Und wenn ich von Dharma spreche, die Lebensaufgabe, ich habe schon gehört, dass es viele Devotis gibt, die sich sagen, mein Dharma ist, Hare Krishna zu chanten. Es ist sicher richtig, aber es ist nur ein Anteil. Ganz kurz, Arjuna, die Anweisung, die Arjuna von Krishna erhalten hatte, war nicht Hare Krishna zu chanten, sondern
seine Natur zu folgen.
Genau, zu kämpfen. Und dabei
an ihn denken.
Richtig. Also das heißt nicht, ich gebe was auf und mache dann nur noch auf dem Sofa Japa, sondern ich erfülle meine Aufgabe. In Arjunas Fall war es sehr extrem, er musste kämpfen. Dronacharya, ein Guru, Bhishma, sein Großvater, verschiedene Verwandte, Cousins, aber dabei an Krishna denken, gemäß seiner Natur. Kurz. Krishna ist dann später im 18. Kapitel, bespricht er ab Vers 42 die Eigenschaften von Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras. Aber da im 4. gibt er bereits einen kleinen Hinweis. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Wir lesen aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, Kapitel 4, Transzendentales Wissen, Vers 13. Chaturvanyam maya shrishtam guna karma vivagashah tasya kartaram apimam viti akartaram avyayam. Chaturvanyam, die 4 Unterteilungen der menschlichen Gesellschaft. Maya, von mir, Shrishtam, geschaffen, Guna, der Eigenschaft, Karma, Arbeit, Vibhagashaha, in Bezug auf Unterteilung, Tasya, von dieser, Kartaram, vielen Dank, der Vater, Api, obwohl, Mam, mich, Viti, du solltest wissen, Akartaram, als der Nichthandelnde, Avyayam unwandelbar. In Entsprechung zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur und Art der Arbeit, die mit ihnen verbunden ist, wurden die vier Einteilungen der menschlichen Gesellschaft von mir geschaffen. Krishna sagt, und obwohl ich der Schöpfer dieses Systems bin, solltest du wissen, dass ich dennoch der Nichthandelnde bin. Denn ich bin unwandelbar. Erläuterung von Srila Prabhupada. Krishna ist der Schöpfer von allem. Alles geht von ihm aus, alles wird von ihm erhalten und alles ruht nach der Vernichtung in ihm. Deshalb ist er auch der Schöpfer der vier Einteilungen der Gesellschaftsordnung. Angefangen mit der Klasse der intelligenten Menschen, die man als Brahmanas bezeichnet, dass sie sich in der Erscheinungsweise der Tugend befinden. Die nächste Klasse ist die verwaltende Klasse, die man als Kshatriyas bezeichnet, dass sie sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befinden. Die Vaishyas, die gewerbetreibende Klasse, befindet sich in einer Mischung der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit. Und die Shudras, die Arbeiterklasse, befindet sich in der materiellen Erscheinungsweise der Unwissenheit. Obwohl Sri Krishna die vier Einteilungen der Menschengesellschaft geschaffen hat, gehört er nicht zu diesen Einteilungen, denn er ist keine bedingte Seele. Die menschliche Gesellschaft, die nur einen kleinen Teil der Gesamtheit der bedingten Seelen bildet, unterscheidet sich kaum von anderen Tiergesellschaften. Doch um die Menschen von der tierischen Stufe zu erheben und eine systematische Entwicklung von Krishna-Bewusstsein zu ermöglichen, hat Krishna die oben erwähnten Einteilungen geschaffen. Die Neigung eines Menschen zu einer bestimmten Arbeit ist bedingt durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur, von denen er beeinflusst wird. Wer sich dieser Einfluss der verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Natur im Leben des Menschen äußert, wird im 18. Kapitel, habe ich kurz erwähnt, dieses Buches geschrieben, 1842 bis 1844. Ein Mensch im Krishna-Bewusstsein jedoch steht sogar noch über den Brahmanas. Von den Brahmanas wird erwartet, dass sie das Wissen über das Brahman, der höchsten absoluten Wahrheit, besitzen. Doch die meisten befassen sich nur mit der unpersönlichen Brahman-Manifestation Sri Krishnas. Wer aber das begrenzte Wissen eines Brahmana transzendiert und Wissen über die höchste Persönlichkeit Gottes Sri Krishna erlangt, erreicht die Ebene des Krishna-Bewusstseins. Das heißt, er wird ein Vaishnava. Krishna-Bewusstsein umfasst Wissen über alle vollständigen Erweiterungen Krishnas, wie Rama, Nrisinga, Varaha, Jagannath, Baladev, Subhadra Devi, steht hier nicht, aber steht auf dem Altar, und so weiter. Und genauso wie Krishna zu diesem System der vier Einteilungen der Menschengesellschaft in transzendentaler Stellung steht, so steht auch jemand, der Krishna bewusst ist, zu allen Einteilungen der Menschengesellschaft, die Gesellschaftsgruppe, Nation und Rasse in transzendentaler Stellung. Chatuvanyammaya Shristam Gunna Karma Vibhaga Shahatasya Kartaram Apimam Vidi Akartaram Avyayam. In Entsprechung zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur und der Arbeit, die mit ihnen verbunden ist, wurden die vier Einteilungen der Menschengesellschaft von mir geschaffen. Und obwohl ich der Schöpfer dieses Systems bin, solltest du wissen, dass ich dennoch der Nichthandelnde bin, denn ich bin unwandelbar. Namo Vishnu Padaya Krishna Vrstaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shatharine Vancha Kalpadarubhya Shah Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es sind so zwei Aspekte hier beschrieben. Auf der einen Seite das sogenannte Varnashram, Varnas eigentlich genauer, und auf der anderen Seite Vaishnavas, die wie Krishna transzendental zu den Varnas stehen. Und da kann manchmal ein Missverständnis entstehen. Man, ich oder wer auch immer, kann denken, wenn ich chante, wenn ich ein Devotee geworden bin, dann stehe ich transzendental dazu. Ich denke dann immer, wie ist es mit Arjuna? Der war doch auch ein Devotee. Man sagt es da, der beste Freund von Krishna, ein ewiger Freund von Krishna, der ihn auch in seiner vorhergehenden Erscheinung Naranarayan begleitet hat. Krishna sagt, du bist ohne Neid, du bist mein Freund, darum wirst du alles von mir hören und ich zeige dich sogar in Vishwarupa, die universale Form. Und Arjuna wollte auch ein bisschen die Transzendenz spielen, weil er merkte, den Job, den ich eigentlich habe, der macht im Moment keinen Spaß. Ich müsste da gegen Verwandte und Bekannte und Gurus kämpfen und ich weiß auch nicht, was die Leute von mir halten, wenn ich später mal gefragt werde, so, was ist mit einem Guru? Oh, der ist tot. Ja, was ist passiert? Ich habe ihn umgebracht. Da hat er das Gefühl, da wird er nicht so respektiert. So, Krishna kritisierte Arjunas eigentlich nach außen erscheinenden friedfertigen Einstellung, ich möchte nicht kämpfen. Bringt wirklich wunderbare Gründe, warum so ein Kampf schlecht ist. Im ersten Kapitel der Bhagavad Gita bringt es sie alle auf den Punkt. Und wenn man sie so liest, also wenn ich sie so gelesen habe, ich denke, also da kann man nichts dagegen haben. Das ist ja nur demütig, das ist intelligent, das ist rücksichtsvoll, das ist sozial, das ist empathisch, das ist weitsichtig, das ist religiös. Und Krishna schüttelt den Kopf. Du redest wie ein Gelehrter, aber deine Worte sind eigentlich die eines Dummkopfs. Man staunt. Ich habe vor vielen Jahren mal bei Google Bhagavad Gita eingegeben, google.ch. Da kam als erstens eine schweizerische, evangelische, bisschen würde ich mal sagen, religionschristliche Gruppe, die sagte, das kann kein heiliges Buch sein, die Bhagavad Gita, weil da ist ein Gott, der sagt, man soll Krieg führen. Krishna ist, kann man so sagen, nicht für, aber auch nicht gegen den Krieg. Allgemein gesprochen. In diesem Fall mit Mahabharata war es sicher ein bisschen speziell. Aber was er bei Arjuna kritisierte, war nicht der Punkt, dass Arjuna nicht kämpfen wollte, sondern, und jetzt wird es ein bisschen subtil, das Motiv dahinter. Das Motiv war falsch, warum er nicht kämpfen wollte. Nicht die Handlung. Und eine Handlung wird oft, und wir haben hier ein ganz extremes Beispiel, die Handlung wird nicht, oder wird oft nicht von dem bestimmt, was man tut, sondern was das Motiv dahinter ist. Gehen wir mal das Beispiel, wenn ich mit jemandem nett bin, ist das sicher immer gut. Freundlich sein, eben nette Worte zu finden, ist doch immer positiv. Kann man sagen, ist sattwisch. Aber wenn ich nett bin, weil ich von der Person etwas will, ist mein Nettsein falsch. Weil es ist eben vom Motiv her negativ. Und auch das Gegenteil kann sein. Manchmal braucht es vielleicht ein bisschen, muss jemand wachgerüttelt werden. Nach außen, wenn man vielleicht mit jemand laut spricht oder die Person sogar ein bisschen durchschüttelt, kann es als negativ betrachtet werden. Aber vielleicht ist es im Moment gerade das, was die Person braucht. Und wenn das Motiv nicht ist, zu kritisieren, zu jemanden zu stören, jemanden irgendwie schlecht zu machen, sondern das Motiv ist, der Person zu helfen und dass die Wirkung ist, ist die Handlung vielleicht negativ nach außen, aber dank dem Motiv ist sie positiv. Und um das geht es hier. Und das kritisierte Arjuna. Und ich denke auch, wenn wir chanten, wenn wir Krishna lieben, wenn wir versuchen, hingebungsvollen Dienst auszuführen, es ist immer ein bisschen anmaßend, I am Vaishnava, ich bin transzendental. Es gab bei Prabhupada so eine Aussage, wo er gefragt wurde in einem Flughafen, als er ankam, Who are you, Swamiji? I am Vaishnava, Devotee of Krishna. Dann ein bisschen später sagt er, nein, no, I'm not Vaishnava. I'm trying to be Vaishnava. Vaishnava is no ordinary person. Also ich bin kein Vaishnava, sagt Srila Prabhupada. Ich möchte ein Vaishnava sein, weil ein Vaishnava ist keine normale Persönlichkeit. Lord Chaitanya wird im Chaitanya Charitamrita dreimal gefragt, von diesen Einwohnern von diesem Dorf außerhalb von Jagannathpuri, die jedes Jahr die Seidenseile herstellten, wo Jagannath rausgetragen wird vom Tempel auf den Wagen. Was ist ein Vaishnava? Es gab drei verschiedene Antworten. Die erste Antwort war: in einem Jahr, wer einmal den heiligen Namen Krishna gechantet hat, ist ein Vaishnava. Nächstes Jahr ist die Frage wiedergestellt wurde: alle, die ständig den heiligen Namen Krishnas chanten, ist ein Vaishnava. Im dritten Jahr sagt er: ein Vaishnava ist jemand, wenn man ihn sieht, wird man automatisch an Krishna erinnert und fühlt sich Krishna bewusst. Prabhupada sagte auch mal auf die Frage, was ist ein Devotee? Eine Antwort war: jemand, der an Gott glaubt. Das ist ein Devotee. Aber ein reiner Devotee, ein Paramahansa-Devotee, die sind ganz, ganz selten. Es gibt eine Aussage von Bhaktivinoda Thakur, ich sage das nur, weil ich finde es manchmal ein bisschen fast anmaßend oder sehr stolz, wenn Menschen, die chanten und Krishna Wussten fragen, sie denken, ich stehe jenseits von Varna. Das ist nur so für materielle Leute, die müssen das befolgen. Ich bin Devotee. Eine Aussage von Bhaktivinoda Thakur ist, wenn du jede Tätigkeit für Krishna unter allen Umständen und zu allen Zeiten immer ausführen kannst, dann brauchst du Varnashram nicht. Hand hoch, wer könnte für alle Ewigkeiten die Toiletten reinigen in einer türkischen Asylzentrum? Für Krishna selbstverständlich. Sehr, sehr schwierig. Also ich denke, es ist ein Mittel, wo Krishna nicht einfach nur denkt, er ist für die Materialisten, aber die, die meinen heiligen Namen chanten, die brauchen das nicht. Es ist ein Hilfsmittel. Und ich mache seit über 20 Jahren diese Dharma Counselings, sowohl Seminar und auch einzeln. Und das hat im Tempel angefangen, weil ich immer wieder merkte oder das Gefühl hatte, die Votis waren nicht richtig situiert. Man chantete, man war vielleicht auch Pufferteilung, man war Pujari, man war Koch und trotzdem fehlte was. Obwohl innerlich sagte man sich, ich mache es für Krishna, ich mache es für den spirituellen Meister, ich mache es für meinen spirituellen Fortschritt. Es war einfach, diese Grundlage fehlte. Richtig situiert zu sein heißt, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache, und ich möchte noch besser werden für Krishna. Aber so der Grundzweifel, wer ich bin, was ich tue, warum ich es tue, der ist nicht mehr da. Dass es Momente gibt wie bei Arjuna, wo es auch ein bisschen too much wurde, die sind normal. Solange wir Menschen sind, gibt es Zweifel, gibt es Unsicherheiten, gibt es Momente, wo es einfach schwierig ist. Wie die Sonne scheint nicht jeden Tag, wenn ein, kennt ihr vielleicht, der Bamrita Swami hat mal gesagt, wenn Sweetreis und Halwa serviert wird, alle Probleme der Welt sind gelöst. Dann, wenn man gut essen kann und irgendwie so eine gute Gemeinschaft ist, noch ein bisschen schöner Bhajan im Hintergrund läuft, kein Problem. Aber wenn man vielleicht nicht das richtige Essen kriegt und es lange regnet und man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht richtig situiert, wird es hart. Mein Plädoyer für Varna ist, dass wenn Arjuna von Krishna aus sein Varna erfüllen muss, wer sind wir, dass wir denken, wir sind transzendental. Und meine praktische Erfahrung vom Tempelleben zeigte sich, auch die Devotis, die fleißig chanten, fleißig hingebungsvollen Dienst ausführen, waren oft nicht zufrieden, wenn sie es nicht auf lange Frist gemäß ihrer Natur tun konnten. Kurzfristig auf den Altar, weil es jemand braucht, den Tempelraum reinigen, weil niemand da ist, sonst der es macht, in der Küche Gemüse zu rüsten, kein Problem. Do the needful, hat Prabhupada offen gesagt. Aber langfristig, das sehe ich bei vielen Devotees, die richtig situiert sind, die sind happy. Die musst du nicht ständig sagen, steh jetzt auf, mach was, dies und jenes, sondern es entspricht ihrer Natur. Das ist das, was für mich der das natürliche Charisma ist von einer Person. Richtig situiert, verstanden, wer ich bin und ich handle. Und ich gebe ja primär nicht in Tempeln bei Devotis Seminare und Workshops. So mein Zielpublikum sind ein bisschen, ich bin jetzt mal böse mit euch, normale Leute. Und ich möchte sie auf den spirituellen, medischen Pfad führen. Nicht ganz im Sinn, ich möchte mit ihnen teilen, was interessant ist vom spirituellen Pfad, der Beden. Und wenn es darum geht, wer bin ich, was ist meine Lebensaufgabe, wie kann ich die erfüllen, erkläre ich immer Varnas. Habe Zeichnung, habe ein Blatt dazu und sage den Leuten, das System ist sehr umstritten. Kastensystem. Wir hören das nicht gerne, in Kaste eingeteilt, in soziale Einteilung, wir sind doch alle Menschen, wir wollen doch da nicht in Schubladen gesteckt werden, wir wollen doch da nicht irgendwie so eingeteilt werden in das bist du und das bist du nicht. Und ich räume auf mit diesen Vorurteilen auf. Und es gibt meiner Ansicht nach zwei hier. Ich weiß nicht, ob das für euch neu ist oder vielleicht seid ihr mit mir auch nicht einverstanden. Ich merke es, wenn ich nie mehr eine Einladung kriege von Sadashivans oder Masvaj. Tamagun, Rajas und Sattva. Man könnte hier so meinen, Shudra, tief gefallen, Tamagun. Rajas, Vaishya und Kshatriya und Brahmana, Sattva. Es gibt eine Aussage, 14. Kapitel, wo Krishna sagt, man soll die Gunas weder herbeiwünschen noch hassen, sondern die sind natürlich. Wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist und ein milder Wind im Sommer weht, Naishatvagun. Wenn der Regen peitscht, orkanmäßige Winde, ihr kennt die auch in Deutschland, peitschen, Heavy Rajas. Wenn es Nacht ist, wenn es neblig ist, Tamas. Wir haben nicht nur die Erfahrung, dass es ein natürlicher Ablauf dieser Rajas in der Natur gibt, wir alle brauchen Tamagun. Wenn wir nicht zwischendurch schlafen könnten, ausruhen könnten, entspannen könnten, chillen könnten, das Leben wäre hart. Jetzt habe ich genug, jetzt brauche ich Zeit für mich. Einfach ein bisschen Abstand kriegen. Wenn wir nicht zwischendurch ein bisschen in Rajas kommen, wie könnte der Tempelraum sauber sein und sauber bleiben? Ich mache jetzt meine Aufgaben, ich stehe auf, ich gehe in die Dusche, ich reinige das Haus, ich erledige dies, ich kaufe dies als Rajas. Brahma, reine Intelligenz, gilt als in Rajas, der Schöpfer. Und zwischendurch sollte ich eben auch, so weit wie möglich, brahmanisch sein, sattwisch sein, tugendhaft sein, entspannt sein, losgelöst sein, friedlich sein, wissend sein. Ich kann das nicht 24 Stunden. Muss ich auch nicht, soll ich auch nicht. Und wir haben diese natürlichen Tendenzen unterschiedlich. Der Brahmana, das ist das zweite Vorurteil, ist nicht besser als der Shudra. Er ist einfach anders. Er ist der Kopf. Er kann langfristig vorausplanen, er kann evaluieren, er kann analysieren, er kann zu Schlussfolgerung kommen, durch ein tieferes Verständnis von einer Situation. Er ist nicht besser. Was macht der Kopf ohne Beine? Was macht der Kopf ohne Arme und Rumpf? Alles gehört zusammen. Der Körper ist gesund, wenn alle harmonieren und keiner denkt, er sei der Bessere, nur weil der Typ ein bisschen weiter oben wohnt und vielleicht ein bisschen mehr Wissen hat auf einem Gebiet. Aber wenn es darum geht, ein Haus zu bauen, dann braucht es andere Leute. So, diese zwei Aspekte, die Gunas, sind nicht schlecht und sind auch nicht gut. Es kommt darauf an. Es gibt Zeiten, wo Rajas besser ist als Tamas, sogar vielleicht besser ist als Sattva. Da gibt es natürlich wieder Zeiten, wo Sattva-Gun gut und wichtig ist. Aber wenn der Tempelraum gereinigt werden sollte und ich sage, nein, ich bin in Sattva-Gun, Hare Krishna, Hare Krishna, ja, dann heißt es vielleicht, Feedback mal weglegen und den Tempelraum reinigen. Oder eben, es ist jetzt schon 10 Uhr, ich möchte morgen früh aufstehen. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen inaktive Tätigkeit. So, Krishna sagt, weder hassen noch herbeisehen. Sie sind natürlich. Und eben der Brahmana, also man denkt, ich will Brahmana werden. Ist gut, ein edles Ziel, wenn es nicht deiner Natur entspricht. Sehr schwierig. Prabhupada sagte, soweit ich das vernommen habe, er wollte Brahmanas kreieren, Vaishnavas kreieren, Brahmacharis und Sannyasis. Weil in der Gesellschaft gäbe es genug Shudras, gibt es genug Vaishyas, gibt es genug Kshatriyas. Aber die echten Brahmanas fehlten. Echte Vaishnavas fehlten. Darum war sein Anspruch sehr hoch. 16 Runden Hare Krishna Mahamantra jeden Tag, 4 regulative Prinzipien, ein Leben lang einzuhalten. dann noch, wer im Tempel lebt, morgen früh aufzustehen, Mangalarti, Japa, Bhagavatam-Klasse, Guru Puja, Deity-Verehrung, 4 Stunden Morgenprogramm. Das können die wenigen sehr lang aushalten, wenn sie nicht sehr brahmanisch sind, Richtung Sannyas gehen. So, diese Sachen stimmen, wenn das individuell von der Natur her richtig ist. Wenn wir die Aussage von Krishna hier anschauen, Chaturvarnyam, die 4, Varnas, Guna Karma, Ibhavisha. Guna ist die Natur und Handlung. Das macht es aus, ob ich Shudra, Vaishya, Kshatriya oder Brahma bin. Natur und Handlung. Jetzt der einfachere Teil ist die Handlung. Ich kann handeln wie ein Brahmana. Ist möglich. Ich kann auf den Altar, ich kann lesen, ich kann vielleicht Vorträge halten. Das ist brahmanische Tätigkeit. Aber ist es auch meine Natur? So, das heißt, ich kann kurzfristig wie ein Brahmana handeln, langfristig nicht. Es gibt ein Beispiel von Prabhupada. Wenn ein Vaishya Lehrer wird, was macht er? Er macht aus der Schule ein Business. Das ist seine Natur. Er dealt immer ein bisschen mit etwas. Wo kann ich etwas günstig einkaufen? Wo kann ich es teurer verkaufen? Seine Leidenschaft, seine Ideen, seine Intelligenz, seine Inspiration ist Geldvermehrung. Da ist er sehr innovativ, da ist er sehr entschlossen, da ist er sehr wach, da ist er sehr inspiriert. Aber wenn es darum geht, Philosophie zu lesen und Philosophie vielleicht weiterzugeben, da ist er wieder müde. Da erinnert es dich, dass du morgen früh aufstehen musst. Der Kshatriya, wenn es um Power geht, Macht, macht er Vergrößerung, höhere Position, mehr Ansehen, politisch, wirtschaftlich, was auch immer, Krieg, der ist hellwach. Krishna sagt am Anfang, im 2. Kapitel, glücklich sind jene Kshatriyas, die eine Gelegenheit haben, ihre Kshatriya-Shakti einzusetzen. Wenn sie zu Hause auf dem Sofa sitzen müssen, dann ist ein Kshatriya nicht glücklich. Der will Action, der will Handlung, der will Kämpfer treffen, die auf seinem Niveau sind. Da kommt es aus, wie gut er ist. Er will nicht schwächere Kämpfer, er will auch nicht unbedingt stärker, es sei denn, er kann sie besiegen, weil dann ist es gut für sein Prestige. Und der Shudra, der ist happy. Und bitte noch einmal, Shudra ist nicht schlecht und ist auch nicht schlechter, er ist einfach anders. Der hat Talente, der hat Fähigkeiten, ohne die Gesellschaft nicht funktionieren kann. Die Shudras sind wirklich von der Pyramide, bis Prabhupada sagte, die größte Menge und die wichtigste Unterstützung für die Gesellschaft. Weil das sind Techniker, das sind Handwerker, das sind Diener, das sind Künstler, das sind all die, die mit ihren Talenten und Fähigkeiten die Gesellschaft tragen. Und Prabhupada sagte auch, lieber ein glücklicher Shudra als ein puffed up Brahmana, als ein arroganter Brahmana. Das mit dem Schuster bleiben, einen leisten, ist nicht so schlecht. Wir haben eine Natur. Vana, damit wir glücklich sind und das richtig funktioniert, bedeutet auch Ehrlichkeit. Ich möchte nicht Brahmana sein, weil das sogenannte auf der hierarchischen Stufe zu oberst ist, sondern ich möchte das sein, was ich bin. Und das ehrlich und das mit Entschlossenheit und das mit Hingabe und Liebe auszuführen. Für Krishna. Und das ist die Vollkommenheit. Und ihr merkt das, wenn ihr das für längere Zeit machen müsst, etwas, das euch nicht entspricht, wird einfach nicht Zufriedenheit geben. Und dann kriegt man sogar unter Umständen spirituelle Probleme. Man kann dann nicht mehr richtig vielleicht auch sein Sadhana, sein Japa, seine spirituellen Tätigkeiten aufführen, weil man äußerlich nicht richtig situiert ist. So diese Aussage von Bhaktivinoda Thakur, nur wer das alles transzendiert hat, alle Wünsche transzendiert hat, gemäß welche Tätigkeit ausführen kann, der braucht dieses Varna-System nicht. Alle anderen brauchen es. So wir müssen nicht jetzt indische oder hinduistische Brahmanas werden. Denkt dran, wer gern Wissen aufnimmt, studiert, forscht, evaluiert, gern Wissen weitergibt, ist brahmanisch veranlagt. Wer einschläft nach der ersten Seite, wenn er ein Buch in die Hand nimmt, wenn es nicht gerade Harry Potter oder Lord of the Rings oder irgend so Unterhaltungsliteratur ist, das wäre dann wieder Shudra, der ist dann eher brahmanisch. Wem es wichtig ist, Position, Power, Verantwortung, Menschen und Sachen zu managen, der darf mit dieser Kshatriya-Qualität, muss nicht unbedingt Krieger werden, kann auch Polizist werden. Polizist, wenn es Gefahr gibt, der schreitet ein, der macht das. Es ist seine Natur, seine Aufgabe, nicht für sich. Der hat, müsste ein echter Kshatriya sein. Aber auch alle, CEO, Politiker und so, es geht in diese Richtung. Wer inspiriert ist, wenn es mehr Geld gibt, wenn es Marketing gibt, wenn es Promotion gibt, wenn der Markt läuft, immer neue Ideen, wie man Geschäftsmodelle entwickeln kann, besser verkaufen kann, der hat diese Qualität. Und Shudra, alle anderen, die Talente, Fähigkeiten haben in irgendwelchem Gebiet. Und alle dienen der Gesellschaft. Und wer das gemäß seiner Natur macht, erfüllt das. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Jeder kann das alles für Krishna machen. Und das ist vollkommen. Ob ich jetzt mit handwerklichen Tätigkeiten Krishna freuen kann, wer weiß das schon, ein Tempel ohne Handwerker geht nicht. Ein Tempel zu erhalten, ohne auch Lakshmi kommt, geht nicht. Organisation, Management braucht es auch in jedem Tempel. Und wer das gemäß seiner Natur machen kann, der ist happy. Und natürlich Brahmanas, die mit Weisheit und Wissen und Loslösung und Einfachheit und Tugendhaftigkeit leben können, auch das ist für einen Tempel unabdingbar. Das braucht alles. Aber am meisten braucht es, und das sieht man auch in der Praxis, wer im Tempel lebt, das ist jetzt hier weniger der Fall, sind Shudras in dem Tempel und Brahmanas. Vaishyas und Kshatriyas halten es nicht lange aus. Zu eng. Die wollen Business machen, die wollen managen. Da ein paar Pujaris managen, ein paar Putzer managen, da sind sie unterfordert. Die müssen das dann draußen machen. Jetzt kommt folgende Schwierigkeit. Wir leben im Westen. Unsere Eltern waren wohl nicht reine Brahmanas, haben vielleicht auch keine Garbhodana Samskara-Zeremonie vor der Zeugung ausgeführt, dass eine entsprechende Seele, die genau dem Varna der Eltern entspricht, herbeigeflogen kommt von Yamadutas oder Vishnudutas, keine Ahnung, herbeigeführt. Vielleicht sind wir so gezeugt worden, wie es John Lennon mal sagte, damals noch 1980er Jahre zwischen Fernsehsendeschluss und einer Flasche Whisky. Da kommen dann meistens, da kommen dann meistens vielleicht nicht die reinsten Seelen daher. Das heißt, wir sind alle Mix. Wir sind westlich, eben gibt da auch in Indien heutzutage Frauen bei uns ein Mix. Und ich kann einfach nur sagen, das ist spannend, das ist interessant. Die Bedingung ist einfach, und ich kann das auch von mir sagen, bei mir der Shudra-Aspekt ist, zum Beispiel, ich fotografiere sehr gerne, das ist ein so künstlerisch, ein bisschen technisch auch und so, das ist für mich wichtig. Ich bin aber handwerklich unbegabt. Weiß ja, da habe ich irgendwie keine Fähigkeit dazu. So, das Geld, ich nehme es immer an, wenn das kommt, das kann ich noch. Aber so mit dem Motiv und so, ich möchte es wegen Geld machen und so. Ich weiß nicht, was ist der Vertrag da, wie viel Rupies oder Franklis kriegt man, wenn da in Berlin Vorträge gibt und so. Nein, das kann nicht das Motiv sein. Kshatriya habe ich viel gemacht im Sinn, im Tempel, wo ich lebe. Ich habe viel organisiert, zuerst Tempelkommander, nach Tempelpräsident und so. Und ich bin auch angezogen zu wissen, darum publiziere ich Bücher und gebe Vorträge und so. Es ist ein Mix. Und das ist okay. Es gibt da manchmal Leute, die sagen, was nützt mir das ganze System, wenn ich eben ein Mix bin. Wenn ich ein Mix bin, weiß ich, wo ich Nahrung, wo ich Tätigkeiten, wo ich Aktivitäten ausführen muss. Ich weiß, mit mir den Auftrag zu geben, den Tempelshop zu führen, das würde im Voraus schon Verlust geben. Es ist einfach nicht meine Leidenschaft, nicht mein Talent, nicht mein Wunsch, nicht meine Liebe. Wenn ich jetzt eine Tätigkeit ausführen kann, wo es darum ging, eben ein bisschen was Wissen, wie man Wissen weitergibt und so weiter. Ich habe das Diplom gemacht für Erwachsenenbildner, das finde ich total toll, das mache ich gerne. Seminare geben mache ich sehr gerne. Ich lese gerne, bin immer neugierig, was es für Bücher gibt und so. Das ist für mich ein Spiel. Das ist ein brahmanischer Aspekt. Ich halte es auch gerne ordentlich und sauber. Aber ich bin nicht ein reiner Brahmana. Auf keinen Fall. 1842, kennt es jemand auswendig auf Deutsch, die Eigenschaften eines Brahmana?
Sauber.
Sham oder Mastamakshau Cham, Kshantir, Archavan, Evacha, Gyanam, Vidyanam, Ashtakam, Brahma, Karma, Subhavacham. Ich hole schnell die Brille hervor, damit wir nichts vergessen. Also ihr könnt das alles nachlesen. Ist das, was mich vor allem ausmacht? Da werden die meisten zugeben müssen, ich habe noch ein bisschen Arbeit, bis ich Friedfertigkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Wissen, Weisheit und Religiosität sind die natürlichen Eigenschaften, die die Handlungsweisen eines Brahmanas bestimmen. Prabhupada hat mal gesagt, der Reichtum der Brahmanas ist Entsagung. Wer Freude hat, wenn wir heute fasten. Wer Freude hat, dass sich seit 3 Jahren das gleiche Dhoti, aber ich wasche es jeden Tag, dass es schön sauber ist, tragen muss, der ist ein Brahmana. Wer eine einfache Wohnung haben möchte, die vielleicht ruhig ist, aber nicht Schmuck und nicht Schnickschnack und so, nicht in einem Schloss in Kränzlin wohnt oder irgend so in dem Sinn, sondern wirklich so ganz bescheiden, er hat vielleicht so diesen Aspekt eines Brahmana. Das sind so natürliche Sachen, die einen fühlen sich wohl. Ein Weisschöner Kshatriya, der braucht Opulenzen, der arbeitet auch hart dafür, das ist seine Inspiration, der möchte was Großartiges, was Respektvolles haben. Das ist auch okay, das ist wirklich nichts Falsches daran. Falsch ist es, wenn es falsch eingesetzt wird. Aber es ist natürlich für einen Kshatriya und Weisschöner Opulenz zu haben, schöne Kleider zu haben, schöne Möbel zu haben, es ist nichts Falsches. Man muss nicht alle wie ein Shudra leben oder ein Bettler leben oder ein Randständiger, was auch immer und so, das ist ganz natürlich. Der Brahmana hat eben diesen natürlichen Aspekt von der Entsagung. Das mag er. Man kann ihn nicht kaufen mit Geld, man kann ihn nicht kaufen mit Opulenzen, man kann ihn nicht kaufen mit Ruhm und Position, man kann ihn kaufen, wenn er Wissen kriegt und Wissen weitergeben kann. Und Einfachheit und Reinheit. Kshatriyas, ganz schöne Eigenschaften. Also Kshatriyas sind tolle Menschen, Heldenmut. Also wenn da ein paar Angreifer kommen, die verstecken sich nicht in der Toilette, wie in Mayapur. Hatte sie, nachdem es ein paar Überfälle gegeben hat, so Kshatriyas gemeint angestellt zu haben, dass sie einfach da nachts wachen und so bewaffnet. Und da gab es mal so einen Überfall und die haben sich im WC eingeschlossen. Das sind Shudras. Ein Kshatriya ist nicht dumm, er wird nicht einfach, wenn er möchte, es die Übermacht, dann ergibt es sich auch. Aber Heldenmut, nicht nur im Film, nicht nur im Kopf, so wie Old Shatterhand vom Schreibtisch aus, als Karl May, sondern echt, Mut, Herausforderung, Kampf, das inspiriert es, Kshatriya, das ist toll, Macht. Ein Kshatriya, ich habe mal eine Definition, vielleicht kennen einige von Ihnen, lebt leider nicht mehr, Padmanabha, mal gesagt, wenn wir einen echten Kshatriya sehen, wir möchten uns ihm sofort hingeben, weil man weiß, der hat Macht, wir hören auch, was er für andere Eigenschaften hat, der kann mich beschützen, da bin ich sicher. Der strahlt diese Shakti aus. Entschlossenheit. Kein Bahushaka. Viel verzweigt. Das werde ich tun. Morgen ist es fertig. Ich erreiche das. Kshatriya. Und er erreicht es auch. Wegen seiner Entschlossenheit. Ist auch intelligent. Geschicklichkeit. Prabhupada nannte in der Einführung Duryodhan. Super Kshatriya. A political genius. Ein politisches Genie. Er hat ja eigentlich viele Verwandte von den Pandavas auf seine Seite bringen können. 11 Akshahinis, 11 Armeeeinheiten gegen 7 Einheiten der Pandavas. In der Zeit, wo die Pandavas im Wald waren, im Exil 13 Jahre, Duryodhan wurde sehr beliebt beim Volk. War sehr großzügig, hat die Brahmanas respektiert, großzügige Geschenke gemacht. Und eben, er konnte mehr Soldaten auf seine Seite kriegen, als die Pandavas auf ihre Seite kriegen. Obwohl die so beliebt und selbstlos und heilig und alles waren. Politisches Genie, guter Kshatriya, ein Problem. Was war Duryodhans Problem? Dass alle seine guten Eigenschaften kaputt machte. Obwohl er wirklich ein toller Kshatriya war. Mut, powerful, intelligent, großzügig, Held, ein echter Held. Ein Problem macht alles Gute kaputt.
Neid
auf die Pandavas. Hass, Neid, 3 Tore zur Hölle, 17. Kapitel am Schluss von 16. Kapitel am Schluss von Bhagavad Gita. Welche 3 Tore zur Hölle?
Lust, Zorn, Gier.
Lust ist so ich will es unbedingt haben. Ich bin sogar bereit, selbst zerstört zu werden. Ich will es einfach. 2. Kapitel, sagt Krishna, diese Leiter, möchte die vielleicht kurz noch finden. Aber Duryodhan hat eben mit vor allem seiner Lust alle seine guten Kshatriya-Eigenschaften kaputt gemacht. Kennt ihr diese Doppelvers in der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, durch Anhaftung entsteht bis zum
62?
You're so intelligent. Echter Brahmana. Sehr gut. Beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickelt der Mensch Anhaftung. Geh mal mit deinem Kind bei der Kasse, beim Lidl, beim Schokoladen vorbei. In der Schweiz ist es besser, da gibt es immer pro Migro eine Kasse, wo es keine Süßigkeiten hat. Damit die Mütter friedlich und die Kinder nicht so schreien. Und so. Wir haben diese Anhaftung auch, vielleicht ein bisschen subtiler, wie ein Kind, das dann beginnt zu schreien. Beim Betrachten des Sinnesobjekts entwickelt der Mensch Anhaftung an sie. Aus solcher Anhaftung entwickelt sich Lust. Es ist so, ihr kennt ja vielleicht die Aussage, der Geist, denken, fühlen, wollen. Wenn wir etwas denken, ich möchte eine Schokolade, ist es noch relativ einfach zu sagen, oder mache ein anderes Beispiel, heute ist der Kadashi, ich denke an eine Pizza. Kann ich relativ einfach nur sagen, heute nicht, morgen. Denken. Wenn ich das aber weiter zulasse, dann fühle ich schon, ah, ich will Schokolade, ah, ich will Pizza. Und wenn ich das immer noch nicht zurückweise, dann wird es mit dem Schluss zu spät, dann kommt es wirklich auf die Stufe von Wollen. Der ganze Körper lechzt danach, es zu kriegen. So, Krishna hat diese Abwärtsspirale hier sehr schön beschrieben. Beim Betrachten des Sinnesobjekte entwickelt sich Anhaftung. Aus solcher Anhaftung entwickelt sich Lust und aus Lust geht Zorn hervor. Wenn ihr dem Kind sagt, nein, diese Schokolade gibt es nicht, es gibt dann zu Hause Früchte mit dies und jenes, dann kommt Zorn. Wenn ich nicht kriege, was ich will, es hört nicht auf bei Zorn. Aus Zorn entsteht völlige Täuschung. Wenn jemand zornig ist, man schlägt vielleicht das weg, man schlägt auf Mutti, Mutti, ich hasse dich und so weiter, schlägt vielleicht noch ein Glas auf den Boden, diese Täuschung wird dann sehr stark, folgt die Verwirrung der Erinnerung. Und wenn die Erinnerung verwirrt ist, geht die Intelligenz verloren. Intelligenz heißt Fähigkeit zu unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Die geht verloren. Und wenn die Intelligenz verloren ist, fällt man wieder in den materiellen Sumpf zurück. Also wenn dieses Gehirndepartement ausgeschaltet ist, dann ist es sehr schwierig, weil man kann nicht mehr funktionieren. Das alles beginnt mit der Anhaftung. So, diese drei Aspekte, die wir besprochen haben, die drei Tore, Lust, Zorn, Gier, sagt Krishna, sind die drei Tore zur Hölle. Und jetzt eben Duryodhana hatten wir, der hatte viele gute Eigenschaften, wir hören auch die restlichen, aber dieses Problem mit dem Neid. Heldenmut, Macht, Entschlossenheit, Geschicklichkeit, Mut in der Schlacht, Großzügigkeit. Ein Kshatriya ist großzügig, ist kein Geizhals. Vielleicht ist ein Vaishya manchmal ein Geizhals, weil er einfach immer mehr Geld will. Kshatriya, die machen ganz große, auch für ihren Ruhm, für ihren Respekt, für Ansehen, kreieren sie Stiftungen und wollen berühmt sein als großzügige Spender. Typisch Kshatriya, aber die sind großzügig, die sind keine Geizhälse. Und Führungskunst, Menschen führen zu können, ist eine Fähigkeit. Es ist nicht nur Macht, du musst dich hingeben, ich bin der Chef, surrender to the authority, mach, was ich sage, schließlich bin ich da. Nein, die haben diese Fähigkeit, die Leute wollen. Ganz natürlich, wenn der Tempelpräsident reinläuft, alle sind respektvoll, falten die Hände, neigen das Haupt. Das sind die Handlungsweise der Kshatriyas. Ja, und die anderen. Was ich einfach so als Inspiration oder was ich auf den Weg mitgeben möchte, ist, macht euch Gedanken, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, welche Natur habe ich, was mache ich gerne, was mache ich am liebsten, wo bin ich gut und das fällt mir relativ leicht zu tun und versucht an dem zu arbeiten. Vielleicht, wenn ihr künstlerisches Talent habt, das haben relativ viele, Malen, Fotografieren, Musik, Poesie und so weiter. Sagt die Statistik, dass von 100 Künstlern einer von der Statistik, von den 100 Künstlern von der Kunst leben kann, genügend Geld macht und 99 brauchen einen Broterwerb. Wir müssen oft Kompromisse eingehen. Wer eine Familie hat, wer Kinder hat, kann vielleicht nicht hundertprozentig nur sein Varna ausleben. Weil es braucht einfach Geld am Ende des Monats. Für die Familie, das Haus, die Miete. Da braucht es manchmal ein bisschen Kompromisse. Okay, ich arbeite vielleicht 80%, was ich halt irgendwie kann und muss, für die nötigen Euros oder Franklis. Und ich habe noch einen Teil von meiner Zeit, wo ich mich gemäß meinem künstlerischen Bedürfnis in einer vielleicht Amateurband oder ich male oder ich schreibe Gedichte oder ich fotografiere, ich mache was. Und das dann erfüllen. Vielleicht gibt es mal eine Ausstellung, vielleicht gibt es 2-3 Gigs pro Jahr, der Amateurband mal ein Auftritt und so weiter. Man kann im Tempel Kirtan machen, man kann eine CD aufnehmen, man kann einen wunderbaren Videoclip veröffentlichen und so weiter, wo Indra draufsteht und so. All diese Sachen. Ob es dann reicht, von dem zu leben, das wissen wir nicht. Aber ich kann nur sagen, was das Wichtigste ist, eigentlich ist nicht ein negatives Wort, Leidenschaften sind einfach, von dem wir inspiriert sind. Das funktioniert und das erfüllt auch die anderen. Ob ihr jetzt als Businessleute, als Kshatriyas, als Brahmanas, als Shudras, was auch immer, das ist das Wichtigste. Und Krishna hilft. Krishna sagt, du als Brahmana kannst mir helfen, im 18. Kapitel, alles was du tust, mach es für mich. Alles was du weggibst, tu es für mich. Sogar auch der Schmerz gib ihn mir. Die Hoffnungslosigkeit gibst mir alles. Krishna kannst du alles geben. Er ist wirklich, er nimmt gern deinen Müll an. Nimmt auch gern den heiligen Namen und die Liebe und so weiter an, die du ihm schenkst. Du kannst ihm alles geben. Er macht das gern, er ist unser Vater. Er weiß, es ist schwierig. Wir leben im Kali-Yuga, wir leben in einer materialistischen Gesellschaft. Es ist nicht einfach, es ist nicht immer ganz klar. Bin ich Shudra, bin ich Brahmana, bin ich dies oder jenes? Wir strugglen. ISKCON-Deutsch, unsere Runden, unsere Hingabe zu Krishna, aber wir können immer auf seine Gnade hoffen. Aber wir müssen etwas tun. Die kommt nicht auf dem Sofa, auf dem goldenen Teller dahin geflogen. Wir müssen uns bemühen. 4,42, wer kennt den Vers? Letzter Vers vom 4. Kapitel. Ja gut, wenn ihr ihn wisst, dann weiß ich ihn auch nicht. Ich weiß ihn ziemlich genau. Hört nämlich auf mit Steh auf und kämpfe. Also denk nicht, dass immer nur Halva und Sweetreis serviert wird. Das ist manchmal am Sonntag so, wenn ein Schweizer kommt. Aber das Leben hat auch manchmal Sauerkraut und Kartoffeln und solche Sachen. Tasmat agyana sambutam ritstam gyana si atmanaha chitvainam samsayam yogam atishto tishta parata. Ganz wichtig jetzt die Übersetzung. Daher sollten die Zweifel, die deinem Herzen aus Unwissenheit entstanden sind, mit der Waffe des Wissens zerschlagen werden. Es gibt eine interessante Aussage, Zweifel ist nicht schlecht. Zwei ist einfach das Problem, Zweifel zwei, es gibt zwei Möglichkeiten. Soll ich die linke Türe gehen oder soll ich die rechte Türe gehen? Soll ich fasten oder soll ich feasten? Es sind Zweifel, die da sind. Wenn diese Zweifel aus Unwissenheit, das kann auch heißen aus Lethargie, aus Faulheit, aus Bequemlichkeit entstehen, dann sagt Krishna, Rajas, steh auf und kämpfe, zerschlage sie mit der Waffe des Wissens. Da kommt Buddhi, die Intelligenz. Ist es gut, wenn ich jetzt faste? Ist es gut, wenn ich feaste? Ist es gut, wenn ich schlafe? Ist es besser, wenn ich jogge? Ist es gut, wenn ich chante? Ist es besser, wenn ich irgendetwas anderes mache? Das sind so diese, die sind natürlich. Zweifel haben wir, solange wir Menschen sind. Jetzt, wenn diese Zweifel uns abhalten, aktiv zu werden, sagt Krishna, steh auf und kämpfe. Zerschlage sie mit der Waffe des Wissens, mit Intelligenz. Bewaffne dich mit Yoga, O Bharata, steh auf und kämpfe. Also im Zweifelsfall, ob ihr nicht wisst, ob ihr weiterhin auf dem Sofa sitzen wollt, erinnert euch daran, 4,42, steh auf und kämpfe. Eben, wir müssen nicht in die Schlacht gehen. Wir haben manchmal da drinnen zu kämpfen. Der innere Schweinehund. Der Geist, der sagt, naja, jetzt wäre doch eine Rast sehr gut, dann ein bisschen Schokolade und dann vielleicht wieder ein bisschen eine Nachrast, damit man sie gut verdauen kann und dann ist es vielleicht schon wieder Zeit für einen Film zu schauen und so. Steh auf und kämpfe. Und ich kann euch sagen, das ist meine Erfahrung, ich bin auch manchmal ein Faulpelz, das passiert allen. Tamagun haben wir alle. Aber wenn immer ich mich entschlossen habe, nein, ich stehe auf, ich gehe in den Wald, ich gehe joggen, ich mache Yoga, ich räume endlich mal auf zu Hause. Ich reinige die Stube. Das war immer erfüllend. Das ist, man hat was getan. Tun. Karma-Yoga ist nicht nur einfach eine Theorie. Ist nicht nur einfach eine Theorie von der Bhagavad Gita. Karma-Yoga entspricht unserer Natur. Steh auf und tu etwas. Goethe, kennt ihr vielleicht, hat mal gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. Wer kennt die drei Buchstaben? T-U-N. Tun. Tun. Was machen? Was Sinnvolles in Bezug zu Krishna oder auch irgendetwas und dann dabei an Krishna denken. Tun. Das ist Erfüllung. Nicht reden, nicht grübeln, nicht lamentieren. Ach, die haben es besser. Ach, wenn ich auch nur ein Schweizer wäre, das wäre... Bringt alles nichts. Vergleichen ist immer schlecht. Weil jeder, ich kenne Milliardäre, die haben andere Probleme, aber die haben auch Probleme. Die Schweizer haben, ich könnte es fast nicht, die haben auch Probleme. Vielleicht ist die Regierung ein bisschen geeinter in der Schweiz im Moment, aber wer weiß, was morgen ist und so. Jeder hat Herausforderungen, jeder. Auch ein Millionär und ein Supermann und ein Berühmter und ein Reicher und ein Schöner und ein Junger und ein Alter, wir alle haben die. Wichtig ist eben, was Krishna uns sagt, mach was, tu was. Und tu es eben intelligent und tu es dann dir widmen. So, was ich so gerne teile ist, erstens, seid ehrlich, seid entschlossen, wenn ihr nicht sicher seid, was euer Dharma ist, macht das zu eurer Priorität. Ich habe mal, als ein Devotee krank war, hat er seinen Guru gefragt, was soll ich machen, soll ich auf Buchverteilung gehen, weil Sankirtan ist ja das Wichtigste. Und die Antwort war, dein hingebungsvoller Dienst, dein Seva ist gesund zu werden. Es nützt nichts, wenn du krank bist und du versuchst etwas zu machen. So, wenn dein Dharma oder euer Dharma nicht klar ist, ist eure Priorität, euer Dharma zu finden und das zu erfüllen und für Krishna zu handeln. Das ist Priorität. Weil es ist sehr frustrierend. Steve Jobs hat die welterfolgreichste Firma gegründet. Ihr habt vielleicht eines seiner PCs oder Handys, hat gesagt, das Leben ist zu kurz, um den falschen Job auszuführen. Und es ist nicht erfüllend, zu chanten und den falschen Job auszuführen. Es ist erfüllend, den richtigen Job auszuführen und zu chanten. Ich weiß nicht, ob diese Reihenfolge oder umgekehrte Reihenfolge. Spielt an für sich keine Rolle. Man kann es manchmal auch gleichzeitig machen. Aber es ist die Essenz, weil es ist wirklich sehr hart, ob Devoti oder nicht Devoti, wenn man nicht gemäß seiner Natur handeln kann, Erfüllung und Zufriedenheit zu erlangen. Und für was leben wir? Frage an euch, für was leben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Entschuldigung? Inneren Halt. Inhalt. Inhalt.
Ohne Inhalt, Depression und Tod. Ohne Tod.
Ja, wenn jemand keinen Sinn im Leben findet, ist es sehr schwierig, Erfüllung zu finden. Man redet ja auch von dieser Midlife-Crisis, sondern wenn man vielleicht schon so 40, 45 ist, die Kinder sind ein bisschen größer, ja, war es das jetzt? Hart arbeiten, ja, man weiß, man wird nicht mehr jünger, die Hälfte des Lebens ist schon vorbei, man ist doch nicht Millionär geworden, ist doch nicht mein berühmtes Superstar geworden, man sieht, ja, es ist immer hartes Leben und so kommt Midlife-Crisis, der Inhalt, für was lebe ich?
Das ist für übersetzen. Sinn.
Wenn das
Leben sinnlos ist, das ist kein Leben zum Tod.
Genau.
Das ist, dort kann man leiblich sein, dort kann man physische. Mhm. Physische und geistige.
Ja. Also es gibt eine Aussage, wer nicht mehr lernt, ist tot. Wir leben, solange wir lernen. Aber, um mal auf meine Frage zurückzukommen, wir leben, um glücklich zu sein. Satchana hat schon mal in Zürich die Frage gestellt, warum seid ihr in die ISKCON gekommen? Warum chantet ihr? Warum macht ihr das? Und da gab es viele Antworten. Und Hari Ramananda, den einige kennen, sagt dann, um mehr zu genießen. Sagt er, richtig, du hast es verstanden. Wir machen alles, was wir tun, weil es uns Erfüllung gibt. Prabhupada braucht das Wort Rasa. Rasa heißt den Geschmack, den wir erfahren, wenn wir etwas tun. Weil es uns erfüllt, weil es uns Zufriedenheit gibt, weil es Nektar ist für uns, weil es inspirierend ist, weil wir genießen können. Ich weiß, das ist ein Tabu-Wort. Ich habe da ein bisschen herumgeschifft. Ich nenne es inzwischen dankbar genießen. Wenn wir einen schönen Sonnenuntergang, ein super Sunday Feast, eine Lecture aus der Schweiz, ne, das ist nicht ein gutes Beispiel, hören können oder erfahren können, dankbar genießen. Dankbar heißt, man vergisst nicht, dass Krishna uns das geschenkt hat. Das will die Seele will genießen. Krishna ist der höchste Genießer, wir sind ein kleiner Teil von ihm. Es ist nur verboten zu genießen auf Kosten von jemand anders. Und wenn wir getrennt von Krishna das wollen, Anandam Buddhi Vartanam, ist die Qualität der Seele, immer mehr Nektar, immer mehr Genuss. Aber eben nicht egoistisch, nicht auf Kosten der anderen, sondern die Beziehung zu Krishna. Krishna liebt es, wenn die Geweihten. Einmal in Mayapur gibt es ja den Jalangi und der Seitennamen vom Gangesfluss und haben die Voti so Wasserspiele gemacht und waren da voll aufgegangen und so mit Splashing und Schreien und unter Wasser drücken und so. Und dann nein, die Voti zu Prabhupada, der stand am Ufer Prabhupada, isn't that Maya? No, when they are happy in Krishna consciousness, it's perfect. Ist auch, kann man sagen, genießen, schönes Wetter, man ist so jung, voller Energie, man macht diese Wasserspiele und so. Das ist natürlich. So, es ist nicht falsch, in Bezug zu Krishna mit Dankbarkeit den Nektar anzunehmen, den wir alle kriegen. Und wenn es halt zwischendurch nicht Nektar ist, wenn der Himmel grau ist und das Wetter nass, nicht schlecht, sondern nass, dass wir dann verstehen, ich muss noch was lernen. Geduld, loslassen, Zufriedenheit, manchmal auch vergleichen mit Orten, wo es vielleicht noch schlimmer ist. Ich habe gehört, so in Sibirien sei es jetzt immer noch etwa 40 Minusgrad. Also wenn ihr denkt, es sei kalt draußen, könnt ihr ein bisschen über Sibirien meditieren, geht mal in den Kühlschrank rein und so, war mal nicht schlecht, mal vergleicht. Also diese Dankbarkeit für all diese Nektarmomente und wir tun etwas für diese Nektarmomente. Chatur Varnam Maya Shristam. Gemäß unserer Natur handeln wir für Krishna und Sinn ist da und Erfüllung ist da und Zufriedenheit ist da. Aber es ist Arbeit. Es kommt nicht auf den goldenen Teller. Ich hätte oft froh, also ich wäre oft dankbar, wenn das, was ich wünsche, auf den goldenen Teller kommt. Aber nachher, wenn ich dafür hart arbeiten musste, bin ich dankbar. Weil easy come, easy go. Was leicht kommt, was billig ist, hat keinen Wert. Wenn ihr im Lotto 1 Million gewinnt, viele träumen davon. Meistens ist das schlecht. Ihr kriegt etwas, für das ihr nicht gearbeitet habt. Vielleicht im letzten Leben vom Karma her. Habt die Aussage, kennt ihr vielleicht, Geld verdirbt den Charakter? Falsch. Geld zeigt den Charakter. Wenn Millionär ist und den Charakter hat, der macht Gutes mit dem. Ist nicht falsch. Aber wenn das für mich ist, beispielsweise ist nicht so wichtig. Also ich würde es annehmen, wenn ich von jemandem 1 Million kriege, für einen Vortrag in Berlin oder so, ich würde das einfach mal annehmen. Aber ich weiß, wie heikel das ist. Das ist nicht mein Ziel. Aber diese Sachen kommen und diese Sachen gehen. Und Krishna empfiehlt Shitoshna Sukha Dukha Da. Freude und Leid, Sukha Dukha, kommen wie Shitoshna, Sommer und Winter. Und der Weise lernt sie zu tolerieren. So, wir haben beides. Das ist der Schluss meines Vortrages. Auf der einen Seite tolerieren wir das Unvermeidbare und auf der anderen Seite sind wir entschlossen, was wir tun können, zu erreichen. Steh auf und kämpfe, sagt Krishna. Also wir sitzen nicht auf dem Sofa und erwarten, dass es kommt. Wir handeln, als würde es von uns und unserem Einsatz abhängen, wohlwissend, es ist Krishna. Es ist ein Widerspruch, der sich auflöst, aber der wunderbar ist. Handeln ohne Anhaftung. So viele Verse, 3., 4., 5. Kapitel, wo Krishna darüber spricht, bis zum Schluss spricht er davon im 18. Kapitel. Handle, sei einfach nicht angehaftet am Resultat. Das ist dieser Mix zwischen Action und Loslassen. Toleranz, akzeptieren und handeln für Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hier bin ich zeitlich. Gut.
Wir können noch fragen.
We are gentlemen, ladies first.
Wie können wir schaffen, also die Dinge, die wir in unserem wenn wir unser Dharma gefunden haben, die wir dann in dieser Welt machen, um den Körper zu erhalten, Miete zu zahlen, als Teil unseres Dienstes zu Krishna zu sehen und nicht so diese Trennung zu haben, das ist jetzt materiell die 8 Stunden und nur wenn ich tente, bin ich im Dienst von Krishna betrieben.
Sehr gute Frage. Also Krishnas Empfehlung ist, okay, die Frage ist, wir haben so die Tendenz zu differenzieren. Wenn ich chante, das ist für Krishna. Wenn ich vielleicht als Buchhalterin oder irgendwo eine Arbeit draußen mache, das ist halt Karmi-Arbeit und es geht um Geld, das ich verdienen muss, um meine Wohnung zu zahlen. Wie kann ich da diese Verbindung sehen? Die Erklärung, die von den Shastras kommt, also so Rupa Goswami und auch Shiva Prabhupada später, das kann ich da bewusst sein. Wenn ich sage, wenn ich vor dem Dietisch stehe, da bin ich mit Krishna, aber wenn ich da in der Stadt bin, da bin ich in Maya. Sache des Bewusstseins. Ich kann vor Krishna stehen und in Maya sein, kann in der Stadt sein und Krishna bewusst sein. Also ich habe bei mir im Tempel eine Verwirklichung gemacht. Gerade mal, ich fand das eine ganz gute Zeit, mussten alle, vom Tempelpräsidenten bis zum neuen Bhakta, nach dem Frühstück am Morgen reinigen. Wir haben so Ämter aufgeteilt, Toiletten, Korridor und so weiter. Und ich musste die Waschküche reinigen und ich hasste das, weil die war eigentlich am schmutzigsten. Da kamen alle mit ihren Plates, kennt ihr dieses moderne ISKCON und Essensresten und dies und jenes und so, also Geruch und Abfalleimer so mit ab und so weiter. Also wirklich tough und viel Arbeit. Andere hatten so ganz leicht so die zweite Treppe, wo niemand benutzt, da waren wir in 5 Minuten fertig und ich armes mit schlechtes Karma. Und ich habe dann gemerkt, ja, ich habe zugestimmt für dieses System, ich muss es also machen, alle machen es ja, das hat jetzt im Moment mein Job und ich habe jetzt die Wahl, versuche ich es für Krishna zu machen und mit Freuden. Und dann geht's. Und dann war sogar Nektar. Wir hatten einen, die wollte ich so vorgestellt, war ich leider nicht. Der liebte es, die Toiletten zu reinigen. Das wäre noch schlimmer gewesen für mich. Weiß nicht, ob ich so kennt, so Düfte und so, die manchmal da vorhanden sind und so. Jeden Tag nach dem Frühstück die Toiletten. Wir hatten etwa 5 in Zürich. Ich glaube, der hat 3 davon gemacht. Aber er hat einfach diesen Bezug gehabt. Also dieser Versuch, wo Krishna sagt, alles, was du tust, alles, eben auch Karmi-Arbeit, Geld verdienen, irgendetwas. Es wäre natürlich ideal, wenn es Tätigkeiten sind, die karmisch nicht so belastet sind. Ich kenne die Devotees in der Schweiz, also tamilischen Devotees, die eingeweiht sind, die arbeiten in Restaurants, wo sie auch Fleisch servieren und Alkohol. Ich finde, da gäbe es Alternativen, ein bisschen neutralere. Ein anderer ist in einer Mineralwasserfirma ausliefern, das finde ich jetzt ein bisschen neutral. Es gibt auch in der Schweiz inzwischen viele vegetarische und vegane Restaurants. Man kann es dann auch noch Krishna weihen im Bewusstsein, das Essen und so. Aber das kann man für Krishna machen. Es ist wirklich, weil für Krishna kannst du alles machen, mit Ausnahme von Vergehen, mit Ausnahme von Fleisch, von Alkohol. Und ich habe ein Beispiel bei mir. Ich mache in der Schweiz noch nebenbei Bahnhofführungen. Hauptbahnhof Zürich, so ein bisschen Hintergrund. Ich hatte auch schon DB und aus Japan und China und so Leute. Und da kriege ich manchmal Geschenke, die vielleicht vom ISKCON-Standard nicht ganz so autorisiert sind. Was ich mache, ich habe ein Altar zu Hause, ich weihe es Krishna. Und ich sage ihm, wenn du willst, nimmst es, wenn du nicht willst, ist auch okay. Aber vielleicht kriegen dann die Leute ein bisschen spirituellen Fortschritt, indem sie, man nennt ja auch Altruismus oder Charity.
Wohltätigkeit.
Wohltätigkeit, glaube ich, im 15. Kapitel, gerade Krishna in Tamagun, in Rajas und in Sattva. Wenn ich dir eine Flasche Schnaps schenke, ist es zwar wohltätig, aber laut Bhagavad Gita tamassig. Wenn ich dir 500 Euro schenke, mit dem erwarte, dass du sagst, ich sei der beste Sprecher, der ich alles am Sonntag gehabt hat, dann ist es rajasig. Aber wenn ich zur richtigen Person am richtigen Ort das Richtige gebe, ohne Erwartung, ohne dass die Person jemals etwas für mich getan hat, ist es Charity in Sattva. So, ich versuche zum Beispiel diese Sachen Krishna anzubieten und eben mit der Hoffnung, dass sie was vielleicht dadurch auch Segen kriegen und überlasse es dann Krishna und checke es dann weiter, wenn es nicht so bona fide ist. Oder so, ich denke auch mit der Arbeit. Einfach für Krishna, ich mache jetzt diese Buchhaltung für diese Firma oder weiß ich, was machst du?
Ich lehre für Erwachsene.
Entschuldigung?
Ich trainiere Erwachsene.
Dann machst du das für Krishna. Und im Herzen versuchst du, dass Krishna sie segnet, dass sie ein tieferes Verständnis vom Sinn des Lebens kriegen können und vielleicht sind sie auch eines Tages offen und sagen, du wirkst immer so ausgeglichen und glücklich, was ist dein Geheimnis? Ja, ich trage am Sonntag einen roten Punkt auf die Stirne und dann kannst du ihnen das ein bisschen erklären und so. Das ist so die Art von Predigen, die oft wirkungsvoller ist. Prabhupada brauchte das Wort Acharya durch Beispiel und nicht unbedingt nur durch. Also ich sehe keine andere Möglichkeit, dieses Bewusstsein trainieren. Ich gebe dir noch einen Tipp, den ich versuche zu praktizieren. Ich nehme jeden Tag 2 Frühstücke. Ich weiß nicht, ob ihr das ansehen könnt. Das erste Frühstück ist so normal, so wie es man kennt, Tee und Müsli. Und das zweite ist spirituell. Ich verlasse das Haus nicht ohne dass ich mindestens einen Vers gelesen habe oder mindestens vielleicht auf dem Bhajan kurz was reingehört habe oder idealerweise eine halbe Stunde aus dem Bhagavatam oder Gita gelesen habe. Und da ist für mich das dann das Thema des Tages. Beispielsweise, ich möchte heute, ist nicht immer einfach, versuchen, wenn ich Menschen oder Tiere oder Pflanzen sehe, zu verstehen, das sind spirituelle Seelenteile von Krishna. Das ist ein Training für heute. Manchmal denke ich, oh, das ist ein Dicker oder das ist ein Hübscher oder eine Hübsche, Entschuldigung oder so. Aber dann wieder zurückgehen, es ist eine Seele. Oder Krishna sagt, handle ohne Anhaftung ans Ergebnis. Das ist ein Thema für mich, an das ich mich rangehe. Heute ist mein spirituelles Frühstück, so mein Nährboden, mit dem möchte ich heute handeln. Ein Vers, ein Aspekt. Dann je nachdem reflektiere ich abends noch oder ist dann auch oft ein Wochenthema. Und so kann es auch sein. Es ist konkret. Heute habe ich dieses Thema oder diese Woche habe ich dieses Thema und ich reflektiere dann, wie gut ist es mir gelungen. Ich habe teilweise, wow, Krishna, aber merciful, ich habe da wirklich eine Seele und nicht Körper und sympathisch und nicht sympathisch und das war ein Neger oder was immer, ein Schwarzer und das war dies. Nein, seine Seele, ein Teil Krishnas. Schön. Beim nächsten sehe ich dann wieder den Körper, beim übernächsten erinnere ich mich vielleicht wieder seine Seele. Oder eben wie du handeln sollst. Mach alles für mich. Das kann so. Und dann versuchst du, ich löse das Tram-Ticket, ich gehe zum Tram, ich sitze in dem Zug, ich mache die Arbeit oder trainiere Erwachsene, mach's für mich. Da hast du diese Bindung, Yoga heißt ja verbunden und Balance. Hat jemand einen anderen oder besseren Vorschlag? Am Sonntag im Tempel den Boden reinigen, so, für Krishna.
Frage. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich finde, du hast sehr schön beschrieben, dass es wichtig ist für uns herauszufinden, wer wir sind in dieser Welt und dass man da auch aktiv rangehen muss an das Ganze. Und was mich noch interessieren würde, ich denke, du hast es angedeutet schon, aber vielleicht kannst du noch etwas ausführlicher darüber sprechen, was ist der Zusammenhang zwischen dem, also sein Dharma finden, das Leben, das Angehen, das Thema und unserem spirituellen Fortschritt also, oder Bhakti. Also was, wie hängt das beides zusammen?
Es gibt ja die Aussage von Srila Prabhupada am Schluss seines Lebens, wo er sagte, ich habe nur 50% meiner Tätigkeit ausgeführt. Er hat also Brahmanas, Prediger, Brahmacharis, Sannyasis, Devotis kreiert in dem Sinn, also eine Plattform geschaffen. Aber für die andere Hälfte konnte ich eigentlich noch nicht viel machen. Also für die meisten anderen, die halt nicht in dieses enge Netz passen, mit 16 Runden und 4 aktiven Prinzipien und halt so diese anspruchsvollen Vaishnava-Prinzipien. Und ich denke, das geht Hand in Hand, weil es ist auch meine Ansicht, ich habe es ein bisschen angedeutet, wie du gesagt hast, wenn du richtig situiert bist, wenn das Fundament stimmt, als Mensch vom Varna-Aspekt her, du fühlst dich wohl, so physisch, mental, emotionell, ist auch eine Aussage von Bhaktivinoda Thakur, dass eigentlich alle Aspekte richtig situiert sein müssen, physisch, mental, emotionell, spirituell und so weiter, dann kannst du das Spirituelle besser fördern, weil die Grundlage fehlt. Ich habe mal das Beispiel gesehen, als ich in dieser Jugendkita davon gesprochen habe, dass der Lotus-Effekt. Die Lotusblume holt den Nektar aus dem Schlamm, also sie ist verwurzelt im Boden, holt da Nahrung und wächst zur Sonne. Das ist für mich so die Analogie, der Mensch sollte geerdet sein in seinem Leben, in seiner Physik auch. Heißt aber nicht, dass ich mich zu stark identifiziere, Mann, Frau, Deutsche, dies und jenes und so. Aber ich habe da bestimmte physische Aufgaben, Warnaufgaben, emotionelle, soziale Aufgaben. Das ist das eine, das ist die eine Richtung. Nicht horizontal, sondern vertikal und nach oben. Also es schließt sich nicht aus, also im Normalfall. Wenn du vielleicht Swami oder Brahmana bist, dann kannst du den ganzen Tag spirituell sein. Hast du nicht so diese Physik. Aber die meisten müssen das aufteilen. Chanten, Lesen, Bhajan, Puja, das ist so das eine. Und das ist ja die Idee dahinter, wenn sie dann das andere machen, Geld verdienen oder was auch immer, dass das mitschwingt. Dass ich weiß, ich mache das für Krishna und ich bin eine ewige spirituelle Seele und ich möchte Bhakti in diese Richtung bringen, Bhakti selbstverständlich in Krishnas Richtung bringen, möchte auch Bhakti allen anderen, die ich sehe, und Katze, Mensch, Pflanzen entgegenbringen. Das ist dann die Idee, warum wir Sadhana machen, warum wir das spirituelle Frühstück einnehmen, dass es uns den ganzen Tag nährt. Wenn das gecuttet wird, getrennt ist, ist das Kanishta. Der sieht einfach, ja, da ist Gott und das ist spirituell und das andere ist materiell. Und gibt ja die schöne, spannende Aussage, und da ist die Vaishnava-Philosophie einzigartig. Es gibt eigentlich nicht eine spirituelle und eine materielle Welt, wenn das Bewusstsein vorhanden ist. Obwohl die Materie hier, die ist und bleibt Materie. Auch das Mahaprasada, wenn das nicht gegessen wird, verfault mit der Zeit, wie jedes, wie Boga auch, die Materie. Aber das Bewusstsein ist anders. Und das ist der Unterschied zwischen materieller und spiritueller Energie, das Bewusstsein. Und Prabhupada hat es ja so einzigartig Krishna-Bewusstsein genannt. Das Mikrofon, das Buch, das Papier, das Harmonium, der Boden, der Tempel, die Katze, der Hund, alles kann in dieser Perspektive gesehen werden. Es ist Training. Wenn du dich erinnerst, 6. Kapitel, wo Arjuna Krishna sagt, der Geist sei schwieriger zu kontrollieren als der Wind. Und das ist eigentlich ein Witz, weil man kann den Wind nicht kontrollieren. Wenn der Geist noch schwieriger zu kontrollieren ist als der Wind, haben wir gar keine Chance. Und Krishna sagt, was ist die Antwort? Sehr gut. Es ist in der Tat schwierig, den Geist zu kontrollieren, aber durch Übung und Loslassen. Keine Abkürzung, kein einfacher Weg, Übung. Wenn ihr Schweizerdeutsch lehren wollt, müsst ihr üben in der Schweiz. Geht nicht einfach so. Oder wenn ich den Geist kontrollieren mache, das ist harte Arbeit. Weil der Typ ist ständig da. Der klebt am materiellen, am egoistischen, am komfortablen, am kurzfristigen Genuss. Das ist Übung. Geist immer wieder zurückzunehmen unter die Kontrolle der Intelligenz, unter die Kontrolle des Herzens und loslassen. Loslassen heißt eben auch, man kann den Geist nicht mit Konfrontation und Kampf besiegen. Der ist stärker, der ist subtil, der hat doch in der Hand. Nachts, wenn ihr träumt, wo die Intelligenz eh am Schlafen ist, übernimmt der Geist. Und wir wissen das auch. Wir hatten eine Worte in der Schweiz gesagt, einige kennen ihn vielleicht, Vrindavan Chandra. Sehr ehrliche Antwort. Ich weiß nicht, ob es nur Demut ist, aber ich glaube, er hat was Wahres. Er wisse nicht, ob er nach 16 Jahren, seit er jetzt chantet, 16 Runden, ob er besser chantet heute als vor 16 Jahren. Der Geist ist einfach ein ewiger Kampf. Aber, Krishna sagt, Praxis loslassen. Und wir machen da langsam Fortschritt. Vielleicht ist eben, man merkt es nicht immer so gut, aber ich denke, bei den meisten ist der Geist etwas ruhiger geworden. Also das Ideal ist, Hopkins war einer der ersten, neben Stilson Judah, der als Akademiker die ISKCON studierte, Ende 60er Jahre. Und war mal bei Prabhupada dabei, als Prabhupada mit seinen Schülern gesprochen, so über Krishna-Bewusstsein. Und da kam ein anderer Schüler rein und hat eine Frage gehabt wegen der Steuererklärung. Und Prabhupada hat sie ihm erklärt, wie das geht mit der Steuererklärung, wie das machen muss. Und dann sagte Hopkins darüber, ich glaube, dieser Swami wird Erfolg haben. Weil für ihn gab es keinen Unterschied, ob er jetzt mit den Schülern über Krishna spricht und Steuererklärung. Weil er wusste, alles ist für Krishna. Wenn wir die Steuern nicht richtig ausfüllen und bezahlen, können wir diesen Tempel nicht haben. Und ich mache das für Krishna, es ist für Krishna. Es ist Teil von Krishnas Schöpfung. Auch die Steuern ist auch vedisch. Klar war es vielleicht ein bisschen anders, aber er hat diesen Unterschied nicht gemacht. Das ist Nektar, Bhajan, heiliger Name, Prasadam, und das ist Maya, das lasse ich fallen. Man könnte eben diese Bewegung nicht auf dieses Niveau bringen, wenn diese Differenzierung gemacht wurde. Und das heißt ja auch Yoga, dass man alles verbindet mit Krishna. Nicht so nicht diese Kanishta-Differenzierung immer macht. Das ist Krishna und das ist Maya. If you love my dog, you love me. If you love me, you love my dog. Wenn du Krishna liebst, liebst du seine Schöpfung. Und es gibt immer etwas, das wir lieben können. Selbst wenn wir einen Köter sehen. Auch der, in den Veden sagt man, vom Hund kann man Treue lernen. Kann uns was beibringen. Auch der ist ein Teil Krishnas. Eben die Steuererklärung. Niemand liebt sie. Prabhupada machte sie als Teil von seinem Dienst zu Krishna. Nicht lieben, nicht hassen. Hat es auch gesehen, das gehört zu meiner Mission, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, eine Steuererklärung auszuführen. Und beantwortet das? Gut, da war noch eine Hand. Da.
Meine Frage ist, kann man den Tempel auch in Sattva-Gun reinigen?
Ja. Also ab 14. Kapitel beschreibt Krishna recht ausführlich die Gunas. Man kann es auch mit Vishuddha-Sattva machen, weil Sattva gilt ja noch als materielle Eigenschaft, einfach auf der höchsten Stufe. Das ist ich brauche es mal so, es ist die beste materielle Eigenschaft, die Sattva-Gun, weil es einfach ein bisschen mit Einfachheit und Natürlichkeit und Schönheit und Wissen verbunden ist. Und wenn man, es geht ja auch, Krishna-Bewusstsein und spirituelles Leben ist einfacher, wenn man sattwisch lebt. Eben so ein einfaches Leben, nicht so viel Rajas, nicht so viel Tamagun und so. Das ist sicher eine gute Voraussetzung, eine ideale Brücke, aber es ist noch nicht spirituell. Eben man ist großzügig, man ist ausgeglichen, man ist ruhig, man ist friedlich, man ist nicht so anspruchsvoll, man hat Wissen und so weiter, Bescheidenheit. Und das ist sicher schön. Man sieht ja auch unterschiedliche. Also mir fällt es in Zürich auf, ich lebe in Zürich und bin so einmal pro Woche meistens im Tempel. Ich bin jetzt böse, ist dieser Devote in Tamagun gewesen, der den Tempelraum reinigte, nach dem Frühstück, oder in Rajas oder in Sattva. Tamagun heißt so ein bisschen minimalistisch, so ganz grob schnell den Boden und alles auf die Seite schieben. Rajas heißt, es war in kurzer Zeit, wurde da auch ein Wirbel losgelassen. Und Sattva heißt dann wirklich ein bisschen mit Feinheit und Liebe und auch Ästhetik und so, die Kissen ganz schön aufeinander und so. Das sind so sicher die drei Aspekte. Klar, man kann alles in allem machen. Man kann in Tamagun Krishna dienen, ist einfach relativ hart. Einfach so die Scheibe, die Unwissenheit, die Trägheit, die Müdigkeit, die Lethargie, all das Zeug so stark da ist. Man kann auch irgendwie was für Krishna machen. Man kann es in Rajas machen. Ich kenne ja einige, die wohl, die sehr in Rajas sind. Machen da diese riesen Tempel und solche Sachen. Das ist auch okay. Kann man auch für Krishna machen. Alles. Aber Sattva ist einfach ein bisschen einfacher und idealer. Und Prabhupada wollte ja, dass die Devotees Ladies and Gentlemen sattwisch leben, gesund werden natürlich und für Krishna. Und wenn es nicht für Krishna ist, besser Tamagun für Krishna, Sattva nicht für Krishna. Aber Sattva-Gun ist halt, wie gesagt, so eine einfachere Ebene, das da anzustreben, ist schon eine Bemühung wert. Carry on with Sattva-Gun, will be very nice. Tilak, Big Shika. Very beautiful. Bin nur neidisch. Hat ja auch mal so einen großen Schicka.
Ja, ich habe noch zwei Fragen. Zum einen, du hast gesagt, also Brahmanas und Shudras können im Tempel ganz gut. Wie ist das, wenn in der Partnerschaft einer sich sehr zu dem Wissen aneignen, Lesen und so weiter hingezogen fühlt und der andere eben weniger, aber dafür sehr, sehr gute Handwerker und voll praktisch ist und so weiter. Also da wäre meine Bitte ein paar praktische Tipps und die zweite Sache.
Ja, vedisch ist es einfach. Wenn die Frau nicht höher ist als der Mann, geht sie im Allgemeinen.
Umgekehrt.
Wenn es umgekehrt ist, ist es oft hart für den Mann. Sein Ego, wenn die Frau so intelligent und sattwisch und er kann einfach nur so, ist es oft hart. Da muss er viel Ego, falsches Ego schlucken.
Ja.
Also sieht man auch in der, ich schaue mal so ein bisschen, was in der Welt passiert. Ich habe zum Beispiel gehört, die Mutti, die Angela Merkel, die ist ja wirklich so Kshatriya, oder? Und ihr Mann, der, also nur vom Bild her, der wirkt so ein bisschen brahmanisch introvertiert.
Der Professor.
Und bei der Theresa May in England genau das Gleiche. Ihr Mann ist wirklich so, ich kenne in der Schweiz ein paar Politikerinnen, die sind wirklich so Kshatriya-Typ, Power, und es geht, wenn der Mann Brahmana ist. Aber wenn sie Brahmana ist und der Mann Kshatriya ist, also die Veden empfehlen das nicht, weil das ist, glaube ich, für das männliche Ego oft hart, weil es irgendwie halt von der Intelligenz und von der Natur her ein bisschen sattwischer und da fühlt sich der Mann immer ein bisschen unterlegen. Also ideal wäre ähnlich. Ich habe gehört, die alte vedische Zeit, Yagyas, Brahmana-Frauen, Brahmana-Männer gemeinsam. Kshatriya-Frauen seien mit den Kshatriyas auf dem Streitwagen gewesen, zusammen gekämpft, Vaishyas gemeinsam und so weiter. Das ist so eine Art Ideal, aber es ist auch wirklich okay, wenn es Unterschiede gibt, aber die Diskrepanz sollte nicht zu groß sein. Und eben wenn der Mann nicht Brahmana ist und die Frau eher brahmanisch ist, dann kann er vielleicht schneller ein reiner Gott geweiht werden als die Frau, weil er sein Ego die ganze Zeit schlucken muss. Muss sehr demütig der Brahmana-Frau dienen. Wenn er das machen kann, am Morgen die Lotusfüße waschen und Puja machen und so, dann macht er viel spirituellen Fortschritt und im nächsten Leben darf er vielleicht auch Brahmana werden. Das ist die erste Frage beantwortet. Willst du es ihm heute so eins zu eins erzählen?
Also, und die zweite Frage ist, also, Krishna hat mir so einige Zugänge zur Numerologie geschenkt. Also, dass man aus dem Geburtsdatum etliches über Lebensaufgabe, welche Potenziale jemand hat, welche Blockaden jemand im Geburtsdatum hat, oder auch anhand der Elementeverteilung von der Planetenstellung bei der Geburt, ist das was, was man auch tatsächlich, also um das Dharma herauszufinden, zu Hilfe nehmen kann?
Wir müssen unbedingt meine neue Broschüre, Der Sinn des Lebens, hier noch großzügig. Ich nenne das relative Wahrheiten oder relative Antworten. Das kann Tarot sein, das kann Numerologie sein, das kann Astrologie sein. Es sind einfach Hilfsmittel, die auch Krishna im Endeffekt gegeben hat. Krishna sagt, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Da habe ich 7. Kapitel, das sind alles Hilfsmittel. Es gibt in Indien, habe ich Leute gesehen, zum Beispiel die Astrologie machen oder Palmistry. Die schauen die Leute an, sehen die Aura und zur Bestätigung konfrontieren sie noch via Tarot oder via Numerologie oder via Palmistry. Das sind alles Hilfsmittel. Schaut das nie. Krishna direkt hat mir jetzt gesagt, ich muss, weiß ich was, Kshatriyas in der Wüste von Gobi werden und morgen dorthin fahren. Das sind einfach so Hilfsmittel, die hilfreich sein können, aber nicht müssen. Ich würde das, wenn man unsicher ist. Nehmen wir das Beispiel Vastu Feng Shui. Angenommen, ihr fühlt euch total wohl, wie ihr schläft, wo ihr arbeitet, wie ihr wohnt, braucht ihr weder Vastu noch Astrologie noch Feng Shui. Wenn ihr merkt, ich habe Mühe, mich zu konzentrieren bei der Arbeit, ich kann nicht gut schlafen, sind das Hilfsmittel. Vastu kann euch sagen, in diese Richtung ist das Bett besser, in diese Richtung sollte vielleicht das Pult sein zum Arbeiten und so weiter. Ich habe ein Problem mit meinem Dharma. Ich kann mit Leuten reden, ich kann es astrologisch betrachten, ich kann diese Methode, die du vorgeschlagen hast. Und dann, ja, Techa Sita Thakuru. Krishna sagt, Arjuna 1863, denk in Ruhe darüber nach und mach, was du für richtig hältst. Einer meiner Lieblingssätze, es ist euer Leben, ihr trägt hundertprozentige Verantwortung für euer Leben. If Krishna wants, I will join ISKCON. Forget it. Es ist euer Leben, eure Entscheidung, eure Verantwortung. Nicht das die Elternhaus, das Land oder dies und jenes. So, Krishna wollte halt das. Ich habe mich einmal verliebt im Tempel, in eine Frau. Und dann ging ich, war ich das ein bisschen so vertuschen, weil Brahmachari war damals noch in und Grihastha war Maya und so. Da habe ich einen Astrologie-Devoti, Ananta Rupa aus Österreich, gefragt. Ich möchte von dir wissen, was Krishna will. Will vielleicht Krishna, dass ich jetzt nicht mehr Brahmachari bin und da halt so. Da hat er gesagt, vielleicht wäre die Frage anders besser. Krishna will wissen, was du willst. Dann ist die Verantwortung bei mir. Und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, ich nehme Ratschläge von dir, von jemand anders, kann von ganz normalen Menschen sein, und ich entscheide dann und trage die Verantwortung. Nicht du, nicht der Guru, nicht irgendjemand. Krishna hat Arjuna Tipps gegeben. Kämpfen musste Arjuna selber, handeln musste Arjuna selber. Krishna gibt Tipps, unser Leben, seine Verantwortung. Arjuna hätte gehen können vom Schlachtfeld. Krishna hat ihn nicht aufgehalten. Aber Arjuna war unsicher, hat gefragt, Krishna hat ihm die Antwort gegeben. Denke dann am Schluss darüber nach und mach, was du für richtig hältst. Dein Leben. Und sehr gern. Prabhupada gab das Beispiel von Ayurveda. If the shoe fits, wear it. Wenn es funktioniert, mach's. Ob es jetzt Numerologie, Astrologie, Feng Shui, irgendetwas, spielt doch keine Rolle. Wenn ich glücklich bin, wenn ich erfüllt bin, wenn ich dadurch ein gutes Leben habe und dann auch mit Krishna verbunden sein kann, anything fine.
Wo kann man die Jugendlieder erwerben? Erstens. Zweitens, wo gibt es die Broschüre? Sinn des Lebens. Drittens, wo gibt es mehr Vorträge von Ihnen?
Die dritte Frage war teilweise falsch. Okay. Wir kommunizieren auf der Du-Ebene hier.
Okay.
Weil mit Krishna sind wir auch per Du, oder seid ihr per Sie mit Krishna?
Entschuldigung, sorry.
Nein. Ich bin manchmal, wenn ich so im ostdeutschen Teil von Deutschland bin, merke ich viel mehr Formalität. Und, sorry? Wir haben die Broschüre hier, ich habe einen Koffer draußen und glaube ich auch ein paar Bücher. Ich habe ja die illustrierte Bhagavad Gita 2015, dann die Jugendgita, noch ein Indienbuch und jetzt ist das 5. Buch unterwegs. Plus kann man jetzt schon vorbestellen, sie ist jetzt beim Drucker, eine Bhagavad Gita für unterwegs. Ganz klein. A6 Format, 144 Seiten, so übersetzt, dass man es ohne Erläuterung versteht und bei jedem Kapitel den Mut, die so quasi die Stimmung oder der Inhalt so ein bisschen ausgedrückt. Das ist wirklich auf dem Weg zur Arbeit, in der Pause möchte man vielleicht nicht 900 Seiten mit Sanskrit, Devanagari und so weiter dabei haben, sondern was Kurzes. Verbindung zu Krishna. Oh, ich bin gerade ein bisschen am Kämpfen im Moment. Schnell ein Vers. Wie Mahatma Gandhi, glaube ich, so schön sagte, dass er aus der Bhagavad Gita immer wieder Kraft und Inspiration holte, auch wenn es manchmal sehr schwierig war. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und das mit den Vorträgen, ich manage mich nicht selber. If Krishna wants, I come again. Nee, ich glaube, wir haben da so einen Glatzkopf hier, Sadashiva Prabhu, so, der managt solche Sachen, oder? Du hast auch so, du hast zwei Shikas, vorne und hinten. You must be big Vaishnava.
Jetzt der Schuh fährt, ne?
Kannst du nicht zum Raga Yatra kommen?
Essen Sie Sachinanda Maharaj da und ich bin an einem im Ferienlager in der Schweiz und wir machen ein Theater dort und ich glaube, das ist, wann ist Ratha Yatra?
21. Juli.
21. Juli? Könnte theoretisch was gehen, oder? Das ist ja vor dem Lager. Aber ich habe noch eine bessere Idee. Jetzt wird es Eigenwerbung. Wir haben ein Mahabharata-Theater gemacht, dauert 2 Stunden mit viel Action und spiritueller Botschaft und Drama und so. Würden das gerne auch in Berlin aufführen. Also Raththeater wäre nicht ganz geeignet, weil die Konzentration wäre nicht da. Oder es dauert 2 Stunden, ist professionell eigentlich aufgebaut und so. Und wir haben es in der Schweiz x-fach aufgeführt und sind jetzt bereit, auch in den großen Kanton zu kommen. Aber es braucht halt so ein bisschen eine Arrangierung. If Krishna wants, we will do Mahabharata. Und weißt du, was ich im Raththeater soll? Ich kann nicht singen. Also das heißt, ich kann schon singen, wenn ich alleine bin, dann reklamiert niemand.
Aber ja, Wahnsinn! Das ist Glücksverhalten.
Ah, ja, wir haben die Schweiz auch Raththeater. Ich bin ein Typ, ich bin sehr konditioniert. Ich gehe gerne überall hin, wenn ich was tun kann. Ich bin leider nicht ein Typ, der nach Indien geht, um Japa zu machen. Wenn ich ein Buch machen kann oder ich gehe mit Yoga-Leuten nach Indien und so, da bin ich erfüllt. Wenn ich da am Raththeater etwas beitragen kann, ich denke, Jagannath kann auch ohne mich sein Ziel erreichen und so, komme ich sehr gerne. Aber ich habe da so Persönlichkeiten wie Sachinanda Maharaj, Kadamba Kanala Swami und so weiter. Aber ich kann schon im Hintergrund ein bisschen die Schuhe tragen und so.
Für Jagannath
Feen. Genau, ein bisschen Demut. Normal machen das die Könige, die Jagannath, Prataparudra und so. Aber eben, ich bin da relativ frei. Kanu Priya, kennt sie vielleicht? Sie hat gemerkt, dass ich so ein Code bin. Sie managt mich in Deutschland. Also Anfragen und Reklamationen ihr. Und das Geld nehme ich direkt. Nein. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich sehe sehr kritische Blicke. Ich muss mit ihm noch unter 4 Augen reden.
Du musst deine Brille wieder aufsetzen.
Ich habe ein bisschen Schweizer Maha dabei. Kann man dich bestechen?
Damit immer, ja.
Ja, morgen wäre um 10 Uhr. Ich mache normalerweise weekendmäßig Bhagavad Gita Seminare. Ich merke, es geht relativ pragmatisch zu und her. Also ich rede nicht 2 Tage so wie jetzt, sondern ihr seid sehr aktiv damit involviert. Es ist ein interaktiver Workshop mit, ja, wo ihr viel auch selber macht und so ungefähr. Weil es war für mich auch immer, für mich hat Bhagavad Gita 3 Hauptaspekte. Pragmatismus, sehr praktisch. Es ist unglaublich zeitlose Weisheit und es ist liebevoll von Krishna präsentiert. Nicht so Hölle und Drohung und so, sondern das, du hast Fragen, ich gebe dir die Antworten. Ich liebe dich, Arjuna. Mach, was du willst, aber wenn du mir ein bisschen näher kommen willst, get up and fight. Tu was. Das ja. Wenn jemand nach Krenzlin pilgern möchte, sehen wir gerne. Gut. Wissensprogramm, jetzt ist da nicht einmal Arti und Kirtan.
Jetzt die Arti und dann Prasad.
Möchtest du noch so ein Schlusswort sprechen, damit
das der... Das mache ich nach der Artik.
Vielleicht noch 5 Minuten Fenster aufmachen.
Vielen Dank.
Danke.